Allein der Glaube sola fide. Um diese Aussage der Reformation zu verstehen, ist es gut und wichtig, wenn man einfach ein bisschen in den historischen Kontext reinguckt, in den dieses Wort gesagt worden ist. Das Mittelalter war eine Zeit, in der die Kirche ganz bewusst die Angst vor der Hölle geschürt hat. Das gab ihnen Macht über die Menschen und gab die Möglichkeit, Menschen möglichst gut zu beeinflussen. Und diese Frage danach, Himmel oder Hölle, war bei den Menschen so präsent, dass es nicht eine religiöse Frage war, über die man sich vielleicht mal Gedanken machte, sondern das war eine Frage, die für viele Menschen ganz existenziell war und in ihrem ganz normalen alltäglichen Leben ganz, ganz wichtig war. Was ist also die Antwort, wenn Menschen im Mittelalter die Frage gestellt haben, was muss ich tun, um nicht in die Hölle, sondern in den Himmel zu kommen? Und da gibt es eigentlich vier Dinge, die ganz wesentlich sind. Das erste ist, du musst an Gott glauben, so wie die Kirche es lehrt. Und es gab ganz klare Dogmen und an die hast du zu glauben und die hast du genau so, wie sie formuliert sind, für richtig zu halten. Das zweite, ganz wichtige, du musst getauft werden und regelmäßig Abendmahl einnehmen. Daher auch die Angst der Menschen im Mittelalter, dass wenn jemand sterben könnte, der noch nicht getauft ist, dass der schon von vornherein gar keine Chance hat, zu Gott zu kommen. Deswegen auch die Idee der Nottaufe, dass man ein Baby, gerade was neu geboren ist, so, und von dem man merkt, dass ja die Lebenskraft nicht reicht, dass man das ganz, ganz schnell tauft, damit ja nichts da schief gehen kann. Oder aber auch, dass es am Wochenende mehrere Gottesdienste gibt, weil es wesentlich ist, dass du regelmäßig Abendmahl zu dir nimmst, möglichst jedes Wochenende, jeden Sonntag, weil sonst deine Seele verhungert und sozusagen diese Seelenspeise, das Abendmahl, du einnehmen musst. Das Dritte, was ganz wichtig ist, Vergebung der Sünden durch Jesus Christus. Und diese Vergebung der Sünden wird in einer bestimmten Form dir zugesprochen, nämlich durch die Beichte. Von daher also ganz wesentlich, dass du regelmäßig zur Beichte gehst, in der Beichte deine Sünden bekennst und dann von dem Pfarrer gesagt bekommst, dass dir vergeben ist. Und dann, was ganz, ganz wichtig war, dass man nicht einfach nur glaubt, sondern dass man durch gute Taten auch zeigt, dass man das mit dem Glauben wirklich ernst meint. Und das ist eine kribbelige Sache. Einerseits ist es so, dass die Schuld vergeben wird durch den Tod Jesu Christi, aber dass sozusagen die Ernsthaftigkeit des Glaubens und dieses wirklich anders leben wollen sich auch zeigen muss. Im Jakobusbrief im 2. Kapitel, da heißt es, meine Brüder und Schwestern, stellt euch vor, jemand behauptet, an Jesus zu glauben. Was nützt ihm das, wenn er seinen Glauben nicht in die Tat umsetzt? Kann dann der Glaube ihn retten? So ist es auch mit dem Glauben, wenn er allein bleibt und nicht in die Tat umgesetzt wird, ist er tot. Das heißt, in dem mittelalterlichen Denken war ganz fest drin, es gilt unbedingt auch gute Werke zu vollbringen, die den Glauben lebendig machen, die zeigen, mein Glaube ist wirklich auf Realität aufgebaut. Wenn diese guten Werke, diese guten Taten alle allerdings fehlen, was dann? Dann ist mir zwar vergeben, aber ich habe sozusagen nicht genügend gute Taten getan, um deutlich zu machen, dass ich das Ganze auch genügend wertschätze. Dann gibt es eine besondere Einrichtung, nämlich das Purgatorium, die Zwischenhölle. Die Zwischenhölle ist eine zeitlich begrenzte Hölle, in der du einige 100 Jahre verbringen kannst. Es gab so Listen, wo drauf stand, welche Sünde wie viele Jahre einem da einbringt beim Purgatorium und welche Taten wiederum irgendwie diese Zeit wieder runterholt. Und das heißt also, du standst als mittelalterlicher Mensch unter dem Druck, mir ist zwar meine Schuld vergeben, aber ich muss mich dieser Schuldvergebung würdig erweisen, weil ansonsten schmore ich nicht in der ewigen Hölle, sondern in der zeitlich begrenzten Hölle. Aber so als normaler, durchschnittlicher, mitteleuropäischer Sünder bist du da auch schon ganz gut mal auf ein paar hundert Jahre gekommen. Zum Glück ist es so, dass die Heiligen viel mehr gute Taten machen als schlechte Taten. Das heißt also, die müssen gar nichts ins Purgatorium und haben auch noch genug gute Taten, die sie gar nicht brauchen. Und das ist der Schatz der Kirche, der Thesaurus Ecclesiae. Und mit diesem Schatz der Kirche kann die Kirche sozusagen Menschen gute Taten geben, dass sie nicht ins Purgatorium müssen, zum Beispiel gegen eine kleine Spende. Das ist der Ablasshandel. Der Ablasshandel funktioniert also so, dass du Geld zahlst, weil du vielleicht am Ende deines Lebens merkst, Mensch, ich hatte gar keine Zeit, was Gutes zu tun. Ihr wisst ja, wie das so ist. Das Gute will man, aber man hat keine Zeit dafür. Und dann kann man halt durch eine kleine Überweisung an die Kirche, kann man sozusagen aus dem Schatz der Kirche gute Taten zugeschrieben bekommen. Und dadurch baut man dann seine Zeit im Purgatorium ab und ist da vielleicht nur ein Jahr drin oder muss da vielleicht gar nicht hin. Das bedeutet aber, dass für die mittelalterlichen Christen eng verbunden war einerseits der Glaube und Schuldvergebung und gleichzeitig aber, ich muss mich dieser Schuldvergebung würdig erweisen und ich muss da sozusagen noch genügend tun. Und das Grundgefühl war, kein Mensch tut eigentlich genügend. Deswegen war ja auch der Ablasshandel so ein großer Knaller und ging weg wie warme Semmel, weil den mittelalterlichen Menschen klar war, dass das Ganze gefährlich ist. Das bedeutet aber, der Glaube alleine reicht nicht aus, sondern wir müssen zu unserem Heil auch noch etwas beitragen. Nämlich die Balance wiederherzustellen und gute Taten zu tun, um zu zeigen, dass es uns wirklich wichtig ist. Und jetzt, und das ist mein zweiter Punkt, kommt dann die Reformation und sagt, allein der Glaube. Das bedeutet, keine Werke. Allein der Glaube ist entscheidend. Kein bisschen Werk, keine einzige Tat, die deutlich macht, dass du würdig bist, die Schuld vergeben zu bekommen, sondern allein der Glaube und nur der Glaube ist das Entscheidende. Paulus schreibt im Römerbrief im 16. Kapitel, es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen. Paulus sagt also, der Glaube an Jesus Christus ist es, der uns gerecht vor Gott macht. Nichts anderes ist da noch erwähnt. Kein zusätzliches Werk. Keine Kirchenmitgliedschaft, keine Wallfahrt, gar nichts. All diese Sachen sind gut, aber sie sind nicht notwendig, um sozusagen vor Gott gerecht zu sein. Es gibt auch keinen Sündenerlass, den es da noch geben bräuchte. Kein Fegefeuer. Der Glaube an Jesus genügt. Jetzt ist die Frage natürlich, was ist dann dieser Glaube, der uns den Weg zu Gott eröffnet? Wie kann man den verstehen? Was sind sozusagen die entscheidenden Faktoren? Und da könnte ich jetzt was sagen, aber ich lese lieber was vor. Nämlich im Heidelberger Katechismus wird genau diese Frage gestellt. Die 21. Frage, der Katechismus ist so aufgeteilt, da werden Fragen gestellt und dann gibt es eine schlaue Antwort darauf. Das ist jetzt die schlaue Antwort auf die Frage, was ist wahrer Glaube? Und die Antwort ist, wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen. Das heißt, es geht im Wesentlichen also nicht darum, das Richtige zu glauben, das richtige, korrekte Glaubensbekenntnis zu haben. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir heute das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen würden, gäbe es vielleicht den einen oder anderen Punkt, wo so manche von uns ins Eiern käme. Wie zum Beispiel geboren von der Jungfrau Maria oder so. Ne? Also es ist nicht entscheidend, dass wir all die Fakten richtig glauben, sondern es geht um das Vertrauen gegenüber Gott. Und dieses Vertrauen gegenüber Gott könnte ja jetzt auch eine Leistung sein, die wir erbringen müssen. Aber nein, sie ist durch den Heiligen Geist gewirkt. Das war jetzt trocken irgendwie, oder? So ein bisschen? Nicht? Mehr davon? Ne? Okay. Ich fand, das war ein bisschen trocken und deswegen habe ich überlegt, was für eine Geschichte könnte man nehmen, in der das deutlich wird, was dieses Vertrauen auf Gott bedeutet und was es bedeutet, dass sogar das Vertrauen nicht unsere eigene Leistung, sondern ein Wirken des Heiligen Geistes ist. Dazu eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium. Und normalerweise reden wir von den Leuten, die um Jesus herumhingen, diese 12, immer von Jüngern. Eigentlich ist das korrektere Wort Schüler. Und ich habe jetzt einfach mich erdreistet, in diesem Text das in Schüler umzudeuten, weil da wird nämlich klar, warum sozusagen der Lehrer die Sache versteht und die Schüler halt nicht. Okay. Also ich meine, das ist das Ideal, dass die Lehrer mehr wissen als die Schüler. Das wird jetzt unterschiedlich gesehen, aber okay. Jesus kam mit den drei Schülern zu den anderen zurück. Er fand eine große Volksmenge um sie versammelt, darunter waren auch einige Schriftgelehrte, die mit anderen Schülern stritten. Die Volksmenge sah ihn sofort und wurde ganz aufgeregt. Die Leute liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber hattet ihr Streit mit meinen Schülern? Ein Mann aus der Volksmenge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, der ihn stumm gemacht hat. Wenn der Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Er bekommt Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper verkrampft sich. Ich habe deine Schüler gebeten, dass sie den Geist austreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete er ihnen, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten den Jungen zu Jesus. Sobald der Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen durch heftige Krämpfe. Er fiel zu Boden, wälzte sich hin und her und bekam Schaum vor dem Mund. Da fragte Jesus den Vater, wie lange hat er das schon? Er antwortete, von klein auf. Der böse Geist hat ihn auch oft schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du kannst, dann hilf uns. Hab doch Erbarmen mit uns. Jesus sagte, was heißt hier, wenn du kannst? Wer glaubt, kann alles. Da schrie der Vater des Jungen auf, ich glaube, hilf meinem Unglauben. In dieser Geschichte geht es also um Glauben. Die Schüler konnten dem Vater nicht helfen. Aus der Reaktion Jesu, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben und das ertragen? Daran kann man ableiten, dass die Schüler zu wenig Glauben hatten. Aber Jesus ist jetzt da und Jesus sagt, wer glaubt, der kann alles. Und auf die Frage, glaubst du? Da sagt der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der Vater versucht also zu glauben, dass Jesus das kann. Er versucht, Jesus zu vertrauen. Aber das Problem ist, er hat es seit Jahren gesehen, wie schlecht es seinem Sohn geht und dass ihm keiner helfen konnte. Er hat auch gerade gesehen, dass die Schüler von Jesus es auch nicht gebacken gekriegt haben. Wieder ein paar Leute mehr, die sagen, ja, kein Problem, aber es hat nicht hingehauen. Bis jetzt hat niemand seinem Sohn helfen können. Und jetzt soll er Jesus vertrauen. Er soll glauben, dass Jesus das kann. Und klar, natürlich, er spricht es sofort aus, weil er will ja, dass seinem Sohn geholfen wird und sagt deswegen, ja, ich glaube. Aber in dem Moment, wo er das sagt, spürt er, eigentlich glaube ich nicht. Eigentlich glaube ich nicht, eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass Jesus meinem Sohn jetzt einfach so mir nichts, dir nichts helfen kann. Vielleicht geht ihm durch den Kopf all die Situationen, wo Leute großspurig gesagt haben, ja, kein Problem und hinterher hat es doch nicht hingehauen. Er will hoffen, er will glauben, er will vertrauen, aber in dem Moment, wo er das ausspricht, merkt er, er kann es eigentlich nicht. Das fehlt ihm. Was soll er machen? Er möchte doch, dass sein Sohn endlich geheilt wird. Und das Einzige, was ihm einfällt zu sagen ist, hilf meinem Unglauben. Er stellt also fest, dass sein Glaube an sich eigentlich nicht trägt. Dass er nicht so ein festes Vertrauen hätte, wie er denkt, dass er es bräuchte. Und er wendet sich an Gott und sagt, hilf meinem Unglauben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. An dieser Stelle wird deutlich, was gemeint ist damit. Allein der Glaube und selbst der Glaube ist geschenkt. Dieser Mann möchte Jesus vertrauen, aber er kann es nicht. Und er sagt, hilf meinem Unglauben, hilf meinem Nicht-Vertrauen-Können. Und die Geschichte endet positiv. Der Sohn wird geheilt. Das heißt, Gott erbarmt sich über diesen Mann und stärkt seinen Glauben. Das ist gemeint mit der Aussage sola fide, allein durch den Glauben. Das Vertrauen auf Gott ist das Entscheidende. Und wenn wir dieses Vertrauen auf Gott nicht aufbringen können, dann ist es der Heilige Geist, der uns sogar dieses Vertrauen auch gibt. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen trocken, eine Geschichte von vor 2000 Jahren, Reformation. Jetzt möchte ich versuchen, das in die heutige Zeit zu transportieren. Und das möchte ich unter der Fragestellung, was möchte ich sein? Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen deutsch gedacht, aber ich fange einfach mal mit dem deutschen Denken an. Nämlich, ich glaube, wir alle möchten irgendjemand sein. In uns drin ist dieses Gefühl, ich bin wer und ich will das irgendwie ausdrücken. Und da wir ja Deutsche sind und deswegen irgendwie, ja, so hier in Deutschland so bestimmte Kästchen haben, definieren wir uns, glaube ich, auch sehr stark über den Beruf, den wir ausüben. Und da gibt es viele Vorstellungen, was wir haben. Also Tierarzt oder Tierärztin ist vielleicht so ein Beruf, wo man so denkt, ah, das ist toll, als Kind oder so Tieren helfen, irgendwie so einer armen Katze, die irgendwie sich das Bein angeknackst hat, ja, das ist ein toller Job oder so. Oder vielleicht Anwalt, weil man gesehen hat, irgendwie im Fernsehen, bei irgendeinem Film oder so, Anwälte sind wichtig und die helfen Leuten in Notsituationen und sorgen dafür, dass Gerechtigkeit geschieht. Oder Lehrerin, also eine meiner Töchter möchte gerne Lehrerin werden, weil sie sagt, das ist cool, da ist man Bestimmerin. Klar, Logo auch, ne? Lehrerin, als Kind ist man von viel Schule umgeben und unsere Ideen ziehen wir ja auch aus unserer Lebenserfahrung und Lehrer und Lehrerinnen sind irgendwie eine ganz wichtige Erfahrung. Und ja, es ist auch, ja, wie wichtig sind Lehrer und Lehrerinnen in unserem Leben? Von daher das, ne? Oder zum Beispiel Pferdewirtin, meine andere Tochter will Pferdewirtin werden. Ich meine, klar, Logo, ey, mit Pferden, den ganzen Tag mit Pferden arbeiten, was gibt es besser? Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir überlege, was so der geilste Beruf wäre, was ich gerne gemacht hätte, ich wäre gern so Hubschrauberpilot von so Rettungshubschrauber geworden. Ich finde, das ist ein geiler Job. Das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, ey, du rettest Leben irgendwie, ne? Es ist nicht egal, ob du aufgestanden bist oder nicht, sondern dass du im richtigen Moment zur richtigen Zeit da warst oder so, hat Leben gerettet. Du kannst nach Hause gehen und kannst sagen, ey, es gibt 4 Menschen, die leben wegen mir. Ich meine, wer kann das sonst noch behaupten oder so? Und dann auch irgendwie an ganz schwierigen Stellen landen und so, finde ich total cool irgendwie. Das ist bestimmt auch voll der Adrenalinkick irgendwie. Aber leider bin ich, meine Motorik, ich schaffe es ja schon bei Kinderliedern nicht, meine Arme und Beine zu koordinieren oder so. Und Hubschrauber ist ja, egal. Ich bin Pfarrer geworden. Das ist 61% Vertrauen. Okay, ich hoffe, ihr habt den Gedanken verstanden. Irgendwie, wir wünschen uns alle, dass wir irgendwas sind. Vielleicht sind wir auch gar nicht so geortet, dass wir so auf Beruf gucken oder so. Vielleicht ist es auch was anderes, dass wir einfach prinzipiell das Gefühl haben, ich möchte geliebt werden. Egal, was für einen Beruf ich mache oder wo ich lebe oder so. Aber Hauptsache, dass ich das Gefühl habe, dass Menschen mich lieben oder dass ich beliebt bin, dass wo immer ich hingehe, Leute sagen, hey, hallo, super, dass du da bist oder so. Ich meine, es ist doch ätzend, wenn man irgendwo hingeht und keiner guckt einen an. Irgendwie, wir brauchen das doch. Vielleicht ist es auch so, dass wir mehr so sinnorientierte Leute sind und dass wir sagen, ich möchte, dass mein Leben einen Unterschied macht. Es ist doch vollkommen egal, ob Leute mich mögen oder nicht mögen oder so. Aber wenn ich sterbe, dann will ich, dass da eine Lücke entsteht und dass es wirklich ein Unterschied ist. Und die Lebenszeit, die ich verbracht habe, möchte ich, dass in der Welt was geschehen ist, dass ich was verändert habe. Vielleicht ist es auch Leute, die sagen, ich möchte nicht so ein 0815 Spießerleben haben, sondern ich möchte in meinem Leben krasse Sachen erlebt haben. Ich möchte, dass wir, wenn ich mal alt bin oder so und ich meinen Enkelkindern erzähle, was ich alles so gemacht habe, dass meine Enkelkinder sagen, boah, echt Opa, das hast du gemacht, ist ja krass, würde ich mich nie trauen. Und dann würde ich da so sitzen und lächeln und sagen, ja, aber ich habe das gemacht. Zweimal. In uns drin steckt doch, dass wir wissen möchten, wer wir sind und dass wir jemand sein möchten. Und wir haben viele Pläne, ganz unterschiedlich, aber viele Pläne. Ja, aber es gibt auch viele Enttäuschungen, weil das, was wir gerne werden wollten, haut nicht immer hin. Und manchmal haut es hin und wir werden es und wir stellen fest, so toll ist das gar nicht. Oder aber aus welchen Gründen auch immer zerbricht es uns. Und wir erleben, dass die Suche danach, wer wir sind und die Suche danach zu erlangen, welches Bild wir von uns haben, gar nicht so einfach ist zu erreichen, sondern sehr stark verbunden ist mit Anstrengungen, mit zu versuchen und oft auch mit Scheitern. Und manchmal kann das für unser Leben eine sehr bestimmende Erfahrung sein. Wenn wir erlebt haben, dass ein ganz wichtiger Traum, den wir über unsere Existenz hatten, ja, kaputt gegangen ist und unser Leben ganz anders gelaufen ist. Egal, ob es unser Fehler war oder unsere Zugeben war oder ob es irgendwie durch die Welt geschehen ist. Und dann leben wir damit, dass wir in einem großen Abstand leben zwischen dem, was wir uns eigentlich erträumt haben und dem, was wirklich geklappt hat. Und manchmal kann man einfach drüber sagen, naja, eigentlich wollte ich Rettungshubschrauberpilot werden, aber jetzt bin ich Pfarrer geworden und man kann drüber lachen. Aber manchmal gibt es doch auch da ganz tiefe Verwundungen, dass wir dem nachsehnen, was wir eigentlich so gerne gewesen wären. Bei Berufen ist das noch vielleicht leichter zu verkraften, aber wie ist es mit so Sachen wie, ich wollte eigentlich geliebt sein, ich wollte eigentlich beliebt sein, ich wollte eigentlich, dass mein Leben für irgendjemand Sinn hat. Das sind Dinge, die manchmal gar nicht so einfach erreichbar sind. Und wenn wir irgendwann feststellen, wir sind mal 5 Wochen weg und keiner hat nach uns gefragt, dann merken wir auf einmal, dass wir weit von dem sind, was wir eigentlich wollten. Und für alle, die das erlebt haben oder für alle, die erleben, dass dieses das Ich-Sein ein ewiger Lauf hinterher ist und immer versuchen, wieder einzuholen, wirklich der zu sein, von dem man gedacht hatte, der müsste ich eigentlich sein und dass das kaum schaffbar ist und über die Jahre vielleicht auch echt kaputt macht. Euch möchte ich sagen, du kannst ein geliebtes Kind Gottes sein. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und du musst dem nicht hinterherhecheln. Und oftmals ist unser Selbstbild und dass wir geliebt werden, damit verbunden, weil wir als Kinder erlebt haben, wenn wir etwas leisten, wenn wir bestimmte Sachen drauf haben, werden wir beachtet, werden wir geliebt. Und wir transportieren das auch auf unser Vertrauen zu Gott und denken, ja, das ist super, dass ich Kind Gottes sein kann. Ich muss ja nur noch dieses, jenes, solches schaffen. Und da möchte ich dir sagen, nein, das ist nicht so. Allein der Glaube, sola fide, bedeutet, du kannst ein geliebtes Kind Gott sein. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du musst nichts leisten, nichts bringen. Vertraue auf Gott. Und wenn du jetzt sagst, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass Gott tatsächlich mich mag, weil, naja, ich bin noch so, naja, sonst mag mich auch keiner. Mir fällt es schwer, das zu tun und ich würde ja gerne Gott vertrauen. Es wäre so schön, wenn ich so viel Vertrauen hätte, dass ich das Kind Gottes bin, aber ich habe dieses Vertrauen nicht. Dann kann ich dir sagen, ja, das ist auch nicht schlimm. Herr, hilf meinem Unglauben. Noch nicht mal dieses Vertrauen, dass du das geliebte Kind Gottes bist, brauchst du. Da steht nichts zwischen dir und Gott, allein der Glaube. Bei der Geschichte von diesem Jungen, der da irgendwie diese Anfälle hat, da ist es ganz deutlich. Der Mann sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und in dem Moment, wo er das sagt, wo er sagt, hilf meinem Unglauben, in dem Moment heilt Jesus diesen Jungen. Das heißt, allein das hat schon gereicht, zu sagen, ich möchte, aber ich kann gar nicht richtig. Hilf meinem Unglauben. Der Sohn ist geheilt worden nach diesem Bekenntnis. Hilf meinem Unglauben.